Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es war eine dramatische Zahl, die das Statistische Bundesamt vor 10 Tagen, etwa am 15.05. bekannt gab. Immer weniger Deutsche leben in Familien zusammen. Und im Jahr 2011, für das man das jetzt berechnet hat, sank die Anzahl der Deutschen, die als Familie zusammenleben, erstmals unter 50%. Das ist eine erstaunliche Zahl. Das hängt unter anderem auch mit der niedrigen Geburtenrate zusammen. Es signalisiert aber vor allem einen krassen Umbruch der Wertvorstellungen. Und dazu passt eine andere aktuelle Zahl, die erst kürzlich vom Allensbacher Institut für Meinungsforschung erhoben worden ist. Nur noch 13% der Deutschen halten danach Abtreibung für nicht akzeptabel. Nur noch 13% der Deutschen halten nach dieser Allensbach-Umfrage jüngeren Datums Abtreibung für nicht akzeptabel. Und das, obwohl seit 1945 auf diesem Weg über 10 Millionen Kinder um ihr Leben betrogen worden sind. Eine unvorstellbare Zahl. Der Kölner Kardinal Meißner hat in der Stuttgarter Zeitung jetzt zu Recht beklagt, Zitat, wir sind ein sterbendes Volk, haben aber eine perfekte Gesetzgebung für Abtreibung. Ist das nicht die Selbsttötung einer Gesellschaft? Am liebsten will man auch noch die Frauen aus den Familien heraushaben, damit die Produktion weiterläuft. Mit Geld allein aber kann man keine Kinder bekommen. Wo werden Frauen, fragt Meißner, denn wirklich öffentlich ermutigt, zu Hause zu bleiben und Kinder auf die Welt zu bringen? Und wenn Kinder dann schon da sind, dann setzt der Staat viel daran, sie so schnell wie möglich aus den Familien wieder herauszuholen und unter den Einfluss staatlicher Prägung zu bringen. Und zwar nicht nur in Notfällen, wo Eltern die Kinder vernachlässigen, sondern auch in, wie wir sagen würden, ganz normalen Familien werden sie letztlich von starken Kräften der Politik dazu gedrängt, ihre Kinder in die Krippe zu schicken. Wir sollen also so früh wie möglich Verantwortung für unsere eigenen Kinder an Fremde abtreten. Und die Journalistin Birgit Kelle, das ist das letzte Zitat in dieser Reihe, hat die Stimmung in Deutschland letzte Woche in einem Zeitungskommentar treffend beschrieben. Da sagt sie unter anderem unter der Überschrift Hort der Freiheit, immer wieder melden sich frohlockende Stimmen aus allen Parteien mit der Botschaft, dass die traditionelle Familie ausgedient habe, dass die Zukunft den neuen Familienformen gehöre, wie auch immer diese gestaltet seien. Modern und fortschrittlich wird es genannt, dass wir alle nicht mehr so verhaftet sind in diesem altmodischen Vater-Mutter-Kind-Modell. Und erst gestern habe ich in der Mittagszeit im Radio eine Sendung gehört über die Vielfalt neuester Familienformen. Und da hat ein kleines Mädchen ganz fröhlich erzählt, dass sie 2 Mütter hätte und dass da von einem Bekannten die eine Mutter sich die Sperma hätte eben einpflanzen lassen und dass sie auf diesem Wege zustande gekommen sei. Und jetzt habe sie eben 2 Mütter. So, als wäre das das Normalste der Welt, hat ein kleines Mädchen das dem Journalisten erzählt. Das ist die Stimmung. Und dann schreibt Birgit Kelle weiter, was für eine Gesellschaft wird das sein, in der Kinder nicht mehr individuell in den Wertvorstellungen ihrer jeweiligen Familien groß werden, sondern im Einheitsbrei einer staatlichen Einrichtung. Der dänische Erziehungsexperte Jesper Juhl umschreibt diese gesellschaftliche Entwicklung mit den Worten, wir sind dabei, Reservate anzulegen. Reservate für die Kinder, für die Jugend und für die Alten. Es drängt sich der Gedanke auf, so Kelle, dass das ganze System hat. Denn wohin es führt, wenn der Staat die Erziehung von Kindern möglichst frühzeitig übernimmt, darf man sich als Anschauungsunterricht in den Geschichtsbüchern und in manchen noch existierenden Ländern gern ansehen. Es ist ja kein Geheimnis, dass es immer die totalitären Regime waren, die sich der Kinder bemächtigt haben, um sie dem Einfluss ihrer Eltern zu entziehen und sie frühzeitig auf Staatslinie zu bringen. In dieser Situation haben wir Christen eine besondere Verantwortung. Nicht nur für unsere eigenen Familien, sondern auch für die Gesellschaft um uns herum. Wir kennen das Wort Gottes. Wir wissen von dort, dass Familie nicht ersetzbar, nicht austauschbar ist. Gott will, dass Familien ein Ort des Friedens und des Schutzes und des Glücks sind und ein Hort der Freiheit. Gott will, dass Kinder in Familien geboren werden und dort geborgen aufwachsen können. Und diese Familie ist kein zufälliges Modell, das sich in der Geschichte entwickelt hat. Es ist nicht die Ausgeburt einer patriarchalischen Tradition in der Kulturgeschichte, sondern es ist Gottes Schöpfungsordnung. Und darin hat jeder seinen von Gott verordneten Platz. Vater, Mutter, Kind, so wie das die Kleinen früher noch gespielt haben. Die Väter als Väter haben ihren Platz, die Mütter als Mütter haben ihren Platz und die Kinder als Kinder haben ihren Platz. Das ist nicht austauschbar. Das kann nicht beliebig patchworkmäßig kombiniert werden. Und darum werden uns in der Gemeinde diese Familientage, wie wir ihn heute auch begehen, immer wichtiger, wo wir nach Gottes Plan für die Familie fragen. Eben weil die Familie vom Zeitgeist massiv unter Beschuss genommen wird. Und dazu trägt auch die Gender-Ideologie bei. Die Gender-Ideologie verhöhnt die Schöpfungsordnung, die auf den Gegenpolen von Mann und Frau beruht. Gender-Mainstreaming etabliert und fördert die verschiedensten sexuellen Lebensformen als gleichwertig. Und die Gender-Ideologie unterhöhlt dadurch ebenfalls die Stabilität von Ehe und Familie als maßgebliches Modell. Ein besonderer Druck wird dabei zurzeit auf die Mütter ausgeübt. Viele müssen sich rechtfertigen, wenn sie ihre Arbeitskraft vor allem ihrer Familie widmen und nicht der Wirtschaft. Seit 2013 gibt es schließlich das Recht auf einen Krippenplatz und unter der Hand wird aus dem Recht dann politischer Druck. Warum nimmst du dieses Recht eigentlich nicht in Anspruch? Wer aber fragt nach den seelischen Folgen und Belastungen für die Kinder? Das wird alles kleingeredet. Und darum, wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut, wenn wir in dieser geistigen Situation, in dieser weltanschaulich aufgeladenen Debatte uns zu Gottes Schöpfungsordnung bekennen wollen. Wir brauchen Mut, wenn wir für unsere Familien die richtigen Entscheidungen treffen wollen. Und die größte Ermutigung dazu finden wir immer in Gottes Wort. Und darum wollen wir heute an diesem Familientag eine junge Frau aus der Bibel kennenlernen oder noch besser kennenlernen, die einer schwierigen Situation ausgesetzt war. Und doch kann man an ihrem Beispiel erkennen, wodurch eine Mutter stark wird. Ihr Name ist Hannah und dieser Bericht im Alten Testament ist wie eine kleine Fallstudie darüber, was eine Mutter stark macht, was eine Mutter braucht. Und dabei müssen wir vorweg noch klarstellen, die Bibel sagt nichts dagegen, dass Frauen einen Beruf erlernen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten ausüben. Nach Gottes Wort ist Mutterschaft auch nicht der einzige Weg, auf dem eine Frau ihrer Bestimmung gerecht werden und ihre Lebensaufgabe erfüllen kann. Das Neue Testament kennt auch den Stand der Alleinstehenden, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Zum Beispiel Paulus war so ein Single. Und Single bedeutet in der Bibel eben nicht ein Personenhaushalt mit wechselnden Partnern, sondern der bewusste Verzicht auf Ehe und Verzicht auf das Ausleben der Sexualität. Paulus schreibt in 1. Korinther 7, manche Leute sind von Gott zu diesem Single-Dasein geradezu berufen, um ihre Kraft an anderen wichtigen Stellen als der eigenen Familie einzusetzen. Das ist ihre Berufung. Allerdings betont Paulus auch, dass man sich nicht überschätzen soll, wenn man das alleine nicht aushält, lieber eine Ehe eingehen soll. Also der Zölibat, dass Pastoren nicht heiraten dürfen, lässt sich mit der Bibel überhaupt nicht begründen. Und neben den Alleinstehenden gibt es dann auch die Situation, dass ein Ehepaar keine Kinder bekommen kann. Dann ist trotzdem ein vollwertiges, erfülltes Eheleben möglich. Ich kenne großartige Ehepaare, wunderbare Ehepaare, die sagen, wir hätten schon gern Kinder gehabt, aber wir können auch diese Situation als Gottes Willen annehmen, dass er uns keine Kinder geschenkt hat. Wir haben trotzdem ein erfülltes Leben. Und ich sage das hier sehr deutlich, weil die Bibel Mutterschaft an keiner Stelle glorifiziert oder romantisch überhöht. Und manche kinderlosen Ehepaare sehen gerade darin die Möglichkeit, etwa auch fremde Kinder zu adoptieren, die sonst nicht die Chance hätten, in einer geborgenen Familie aufzuwachsen. Und dennoch gilt bei allen notwendigen Differenzierungen, im Regelfall liegt die Hauptaufgabe einer verheirateten Frau in ihrer Verantwortung als Ehefrau und Mutter. Das ist biblisch eindeutig. Ich sage das nochmal. Im Regelfall liegt die Hauptaufgabe einer verheirateten Frau in ihrer Verantwortung als Ehefrau und Mutter. Und wie viel diese Mütter bewegen können, wie viel von diesen Müttern abhängt, hat zum Beispiel der große Denker und Kirchenvater Augustin betont mit seinem berühmten Satz: Gebt mir Mütter und ich verändere die Welt. Gebt mir Mütter und ich verändere die Welt. Und Augustin wusste, wovon er sprach, weil seine eigene Mutter namens Monika entscheidend dazu beitrug, dass Augustin Christ geworden ist. Die Bibel erzählt von vielen Müttern. Es gibt großartige Vorbilder, es gibt tragische Antivorbilder. Und Hannah ist ein Grundmuster dafür, wie Gott Mutterschaft gedacht hat. Ein Grundmuster. Wir können ihre Lebensgeschichte nicht eins zu eins auf unsere Situation übertragen, das ist klar, aber wir können einige Prinzipien in ihrem Leben finden, die immer gelten. Einige Prinzipien. Und in Hannahs Person kommt manches zusammen, was die Bibel auch an anderen Stellen über Mütter sagt. Und dabei hat Hannah keine glanzvolle Lebensgeschichte. Sie blieb in ihrer Ehe viele Jahre lang kinderlos. Sie hat furchtbar darunter gelitten. Aber dann sucht der lebendige Gott gerade diese Hannah aus als Mutter für einen der wichtigsten Männer seines Volkes. Wir befinden uns ca. 1100 vor Christus. In Israel, in Gottes auserwähltem Volk, geht es drunter und drüber, sowohl glaubensmäßig als auch moralisch, politisch. Die Priester sind weitgehend müde, korrupt, egoistisch. Sie sind alles andere als Sprachrohre des heiligen Gottes in dieser Zeit. Politisch herrschen chaotische Zustände. Im Richterbuch steht dieser Satz, Richter 21, 25, zu der Zeit war kein König in Israel. Jeder tat, was er selbst für richtig hielt. Das war Anarchie. Aber Gott gibt seine Leute nicht auf. Gott schickt einen neuen Mann ins Rennen, um Israel wieder auf einen guten Weg zu führen, um sie wieder zu sich zurückzuholen. Und dieser Mann heißt Samuel. Und an Samuels Wiege steht eben eine Mutter, die Hannah. Was zeichnet ihre Mutterschaft aus? Was können wir an der Fallstudie Hannah für unsere Zeit lernen? Wir finden in unserem Predigttext drei Beziehungen, die für ihre Mutterschaft entscheidend sind. Drei Beziehungen. Die erste Beziehung ist die Beziehung zum Ehemann. Das ist das Erste, was wir hier über Hannah erfahren. Die Grundlage für ihre Mutterschaft war eine gute, liebevolle Beziehung zu ihrem Ehemann. Und das, obwohl der Elkanah wahrlich kein perfekter Ehemann war. Wir wollen jetzt einfach mal in diesen Text einsteigen. Und ich möchte Sie sehr ermutigen, das zu Hause weiter zu studieren. Sie haben den Text auch auf Ihrem Gottesdienstzettel ausgedruckt. 1. Samuel 1, ab Vers 1. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim, vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkanah, ein Sohn Jerobeams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter, und er hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Pinchas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Elkanah war Bigamist. Hannah war nicht seine einzige Frau. Es gab eine Nebenbuhlerin namens Penina. Wahrscheinlich hat Elkanah diese Penina zusätzlich geheiratet, als sich herausstellte, dass Hannah keine Kinder bekam. Das war damals üblich und es ist ein weiteres Zeichen für den geistlichen Niedergang. Denn Gott hatte die Mehrehe niemals erlaubt oder gar empfohlen. Der Schöpfungsbericht macht von Anfang an deutlich, ein Mann, eine Frau, so total geistig und körperlich verbunden, dass sie ein Leib werden. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, die zwei werden ein Leib sein. Das ist Gottes Plan. Das ist Familie. Vater, Mutter, Kind. Und Elkanah hielt sich nicht daran. Obwohl das die Situation für Hannah sicherlich noch schwerer machte, vielleicht begriff er auch nicht, was er ihr zumutete. Obwohl er sie wirklich lieb hatte, wie wir noch sehen werden. Wahrscheinlich haben die Prediger, die Priester damals auch nicht mehr sehr deutlich über Gottes Gebote geredet. Und das hat den Elkanah zusätzlich beruhigt. Wenn die Prediger das nicht für Sünde erklären, gut, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Also ich will das nochmal ganz deutlich sagen. Gott hat die Mehrehe niemals erlaubt oder gebilligt. Und später, nach Elkanas Zeit, hat er sie auch dann irgendwann verboten. Also trotzdem, Elkanah hätte es wissen müssen, dass es falsch war. Aber trotz dieser Schuld, obwohl er nicht perfekt war, war Elkanah doch ein gläubiger Mann, der das Verhältnis zu Gott sehr ernst nahm. Und er war sich darin mit seiner Frau einig. Das war ein Kennzeichen ihrer Ehe. Sie waren gemeinsam im Gebet. Ganz wichtig. Zu dem Zeitpunkt war der zentrale Ort für die großen Gottesdienste in Shiloh, also etwa 24 Kilometer nördlich von Ramah, wo die Familie wohnte. Und jeder erwachsene Hebräer, so sagte Gottes Wort, sollte dreimal im Jahr dort bei den großen Festen dabei sein. Um Gott zu loben, um ihn zu ehren und um selbst durch diese Gottesdienste im Glauben gestärkt zu werden. Elkanah nahm jeweils seine ganze Familie mit. Und jetzt sehen Sie hin, die zweite Frau Penina nutzte diese gemeinsame Reise regelmäßig, um Hannah anzugreifen. Um Hannah wegen ihrer eigenen Kinderlosigkeit zu hänseln, sehen Sie in Vers 6. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Dann weinte Hannah und aß nichts. Aber Hannah war es ernst mit den Gottesdiensten. Sie ging trotzdem mit. Sie ließ sich also nicht davon abhalten, trotz dieses Dauerärgers mit Penina. Hannah hatte begriffen, dass Gott heilig ist und mächtig. Und Elkanah und Hannah wollten gemeinsam beten. Das war trotz aller Schwierigkeiten, die Elkanah mit seiner zweiten Ehe über diese Familie heraufbeschworen hatte, doch der große Halt für Hannah und Elkanah. Und das ist grundlegend für Hannahs Beziehung zum Ehemann. Sie war mitgeprägt durch das gemeinsame Gebet. Sie hat sich also nicht nehmen lassen, mit ihm gemeinsam zu diesem Gottesdienst zu gehen. Das ist wichtig für eine Mutter, dass sie mit ihrem Mann gemeinsam beten kann. Dass die beiden gern zusammen zum Gottesdienst gehen. Dass sie gemeinsam in der Bibel lesen können. Dass sie gemeinsam Jesus Christus als den Mittelpunkt ihres Lebens haben. Welche Wirkung ist das für Kinder, wenn sie merken, dass den Eltern die Verbindung mit Jesus Christus so wichtig ist, dass sie bis in den Alltag hineinreicht? Was für ein Vorbild für Christen und für die kleinen Kinder und auch für die Größeren, die das dann im Grunde umso bewusster mitbekommen. Der christliche Liedermann Fritz Siebald hat das in einem Lied an seine Eltern so beschrieben. Er sagt, für eines danke ich euch vor allen Dingen, ihr habt uns Gott ganz früh schon nahegebracht. Das war kein Drohen und das war kein Zwingen, ihr habt uns einfach Glauben vorgemacht. Zum Beten brachten euch nicht erst die Sorgen, es fand auch nicht nur in der Kirche statt. Und das, was ich verstand am Sonntagmorgen, sah ich bei euch am Mittwoch in der Tat. Und wie anders, wenn einer der Eheleute den Glauben des anderen nicht mitträgt. Wenn der Vater über die Mutter lächelt, ach, die rennt schon wieder zur Kirche. Oder umgekehrt, wenn der Mann zu Hause in der Bibel liest und die Mutter sagt den Kindern, naja, euer Vater, der hat da so seinen religiösen Tick, ihm hilft das auch, mir sagt das nicht so viel. Ihr müsst eben später selber mal sehen, wie ihr es macht. Wie traurig, wie schwer für die Kinder. Also schon für die Ehe ist das ja eine problematische Voraussetzung, wenn man nicht gemeinsam beten kann. Wenn nicht gemeinsam Jesus der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Aber für die Mutterschaft gilt das ganz genauso. Wenn Vater und Mutter sich über die Grundlagen des Lebens, wenn sie sich an der wichtigsten Stelle nicht einig sind, dann fehlt auch der Mutter ein wichtiger Halt für ihr Muttersein. Und darum ist es sowohl im Interesse der Ehe als auch im Interesse der Kinder, dass die Bibel immer wieder betont, dass ein Christ nur einen Christen heiraten darf. 2. Korinther 6, Vers 14. Du sollst nicht am selben Joch ziehen mit dem Ungläubigen. Das ist sehr eindeutig und auch im gesamten biblischen Zusammenhang. Nicht nur an dieser Stelle. Also, Hannah hatte offensichtlich eine gute Verbindung zum Ehemann in Glaubensfragen. Und dann kam noch etwas hinzu, was für ihre spätere Mutterschaft wichtig war. Sie war nicht nur gemeinsam mit ihm im Gebet, sondern sie war auch gestärkt von seiner Liebe. Und der Elkanah hat ihr diese Liebe deutlich gezeigt. Das ist sehr schön zu lesen hier. Das sehen Sie im Vers 4 und 5. Wenn nun der Tag kam, dass Elkanah opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch. Aber Hannah gab er ein Stück traurig. Da steht eigentlich, dass er ihr ein besonders großes Stück gab. In der Schlachterbibel ist das noch deutlicher übersetzt. Hannah gab ihr einen doppelten Anteil. Einen doppelten Anteil, so steht das hier eigentlich wörtlich. Denn er hatte Hannah lieb. Und das war eine öffentliche Demonstration, ja. Das war eine Zeichenhandlung, mit der man normalerweise den Ehrengast bedachte. Und damit sagte Elkanah vor den anderen, Hannah, du bist mein Ehrengast. Hannah, du bist die Frau, die ich verehre und die ich liebe. Die doppelte Fleischportion war also nicht in erster Linie für Hannahs Magen bestimmt. Sie konnte sowieso immer nicht so gut essen unterwegs offensichtlich, sondern es war mehr für ihre Seele bestimmt, diese doppelte Fleischportion. Es war eine öffentliche Liebesbezeugung. Und das ist auch eine wichtige Hilfe für die Mutter, dass sie umgeben ist von der Liebe und von der Fürsorge ihres Ehemannes. Dass sie bei allen menschlichen Problemen, die es auch in christlichen Ehen gibt, doch immer wieder diese Sicherheit spürt, dass sie gewissermaßen bei ihrem Mann die Wärme und das Vertrauen auftanken kann, die sie dann auch an ihre Kinder weitergeben soll. Dass sie sich gewissermaßen geborgen weiß in der fürsorgenden Liebe ihres Mannes. Und das hat Elkana offensichtlich versucht. Ja, und das braucht die Mutter gerade, wenn sie oft so im Alltag, im täglichen Kleinkrieg sich bewähren muss. Und hier sieht man, wie groß die Aufgabe der Ehemänner ist, dass wir für unsere Frauen die Voraussetzungen schaffen, die sie als Mütter stark machen. Und so war Hannah gestärkt von Elkanas Liebe. Und diese Geste mit der doppelten Fleischportion war keine Formsache, war keine Gewohnheit. So wie man jemanden mal so gedankenlos, geistesabwesend einen Kuss auf die Wange drückt, weil man es eben immer so macht. Sondern bei Elkana war das echt. Und das sieht man auch noch an einer anderen Stelle, an Vers 8. Sehr einfühlsam. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Es ist gut gesagt. Und ich finde, es ist erstaunlich, wie einfühlsam Elkana an dieser Stelle auf seine Frau eingeht. Ja, diese ständigen Kränkungen und Herabsetzungen durch Penina nagten an ihr. Ich kann mir denken, und das hätte sich auch gehört, dass Elkana auch der Penina mal die Meinung gesagt hat. Das will ich hoffen, dass er das getan hat. Das war auch ausgesprochen angesagt. Aber noch wichtiger war, dass er die Hannah nicht in ihrer Traurigkeit schmoren lässt. So nach dem Motto, naja, sie wird sich schon wieder beruhigen. Das hat sie immer, wenn es auf Reisen geht. So, da muss sie durch. Er geht drauf ein. Andere Ehemänner hätten diese Traurigkeit vielleicht gar nicht zur Kenntnis genommen. Oder schließlich hatte Elkana ja als Familienvorstand bei diesem Opferfest auch noch anderes zu tun. Er musste Gespräche führen, Kontakte knüpfen, sich um seinen ganzen Tross da kümmern. Aber das hat er nicht vergessen. Er sah die Not von Hannah, er sprach sie einfühlsam an, er fragte besorgt nach. Gutes Vorbild für uns Ehemänner. Er suchte ihr Herz und er versicherte ihr immer wieder, dass er sie liebte, mit oder ohne Kinder. Hannah, meine Liebe zu dir hängt nicht dran, ob du Mutter bist. Und du hast doch mich, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Kinder? Ich frage mich, ob Elkana sich in einer dieser Stunden auch mal dafür entschuldigt hat, dass er durch diese Zusatzehe die Not von Hannah noch vergrößert hat. Aber jedenfalls, die beiden waren gemeinsam im Gebet und sie war immer wieder gestärkt von seiner auch öffentlich gezeigten Liebe. Das ist viel. Er hat vom Sohn eines Pastors gehört, wie er erzählt hat, dass er als kleiner Junge mal mit seinen Eltern bei einer Hochzeit war. Und da hätte so, als die Reden gehalten worden sind, dann wäre so ein Onkel aufgestiegen und hätte gelächelt und alle wussten, jetzt will er witzig werden. Und dann fing er an, es gibt eine Sage, nach der im Himmel 2 Stühle stehen sollen für Eheleute, die es nie bereut haben, dass sie sich geheiratet haben. Und diese Stühle, er macht eine lange Pause, diese Stühle sind bis zum heutigen Tage leer. Ein paar Leute lachten auf, aber da geschah es. Mein Vater rief quer durch den ganzen Festsaal hinüber zu meiner Mutter, die gerade an einem anderen Ende der Tafel saß: Frauchen, die Stühle kriegen wir! Und alle lachten. Und er schreibt dann später, mir wurde dabei warm ums Herz. Ich wusste damals nicht recht, warum. Aber später, als ich Kinder leiden sah in unglücklichen Ehen, da wusste ich, es gibt für Kinder kein größeres Glück, als wenn sie aufwachsen dürfen in einem Haus, wo die gegenseitige Liebe der Eltern den Kindern ein warmes Nest bereitet. Das ist das Erste. Diese erste Beziehung, die gute Beziehung zum Ehemann. Und an der Stelle liegt eine ernste Zwischenfrage nahe. Gibt es nicht auch großartige Mütter, die keine guten Ehemänner hatten? Im Gegenteil, wie viele großartige Mütter haben die Kinder wunderbar durchgebracht, das muss man auch mal sagen, obwohl die Väter sich einen Dreck um Frau und Kinder geschert haben. Wie viele profilierte Mütter gibt es, die nicht Hannas gute Voraussetzungen hatten und trotzdem ihren Kindern so viel Geborgenheit und so viel Sicherheit geschenkt haben? Das kann Gott schenken und es ist gut, dass es das gibt. Gut, dass auch wenn Ehemänner und Familienväter versagen, Gott durch Mütter so viel auffängt und so viel wieder gut machen kann. Gott sei es gedankt. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich vor einigen Jahren mit einer Ärztin in Russland führte. Sie war Kinderärztin. Ich hatte dort bei einem Kongress für Mediziner zu sprechen. Und in einer der Pausen haben wir miteinander gesprochen. Sie hatte erzählt, dass sie Kinder habe. Und da habe ich gefragt, ist ihr Mann auch Mediziner? Es ging alles durch einen Übersetzer, weil ich nicht Russisch konnte und sie nicht Englisch. Aber dann hat sie erzählt, dass sie von ihrem Mann geschieden wurde, bevor sie zum Glauben kam. Er war Alkoholiker. Ihre Freundin hatte Kontakt zu einem Schamanenpriester und drängte sie unbedingt, geh mit deinem Mann und dessen Alkoholproblem zu diesem Schamanenpriester, lass ihn dort besprechen. Und das hat sie dann schließlich gemacht. Und das Ergebnis war, dass der Ehemann sie danach noch schlimmer behandelt hat, dass er mit dem Messer auf sie losgegangen ist, sie bedroht hat. Eine furchtbare Situation, es kam zur Scheidung. Dann hat sie Jesus gefunden, hat sich bekehrt. Diese Kinderärztin hat den lebendigen Gott entdeckt. Und dann hat sie gesagt in diesem Gespräch, und ihre Augen haben gestrahlt, als sie es sagte, ich habe keinen Mann mehr, aber jetzt habe ich einen starken Herrn und der sorgt für mich. Und der sorgt für mich. Und das gibt es eben auch, dass verlassene Frauen, unabhängig von der Not, in der sie sich befinden, erfahren, Gott sorgt für mich. Und Gott gibt mir die Kraft, auch für meine Kinder in einer guten Weise da zu sein. Das gibt es. Aber wir fragen ja heute Morgen noch grundsätzlicher. Wir fragen ja heute Morgen, wie hat Gott es eigentlich vorgesehen? Was ist das biblische Leitbild, das wir anstreben sollen? Und damit kommen wir zur zweiten Beziehung, die noch wichtiger ist als die erste. Das zweite ist die Beziehung zu Gott. Das erste die Beziehung zum Ehemann, das zweite die Beziehung zu Gott. Und darüber lesen wir in den Versen 9 bis 11. Da stand Hanna auf, nachdem sie in Shiloh gegessen und getrunken hatte. Eli aber, der Priester, saß auf seinem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang. Und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Also jetzt geht es um Hannas Beziehung zu Gott. Trotz Elkanas Fürsorge hat Hanna an ihrer Kinderlosigkeit natürlich nach wie vor schwer gelitten. Sie hat sich ausgeweint bei ihrem Mann, das war wichtig. Sie haben gemeinsam gebetet, das war noch wichtiger. Aber ihr Mann war nicht die letzte Instanz, sondern sie wusste, einer nur hat die Macht, meine Situation wirklich zu verändern. Einer nur hat die Macht, meine Not zu wenden. Und das ist der lebendige Gott. Das ist allein der allmächtige Gott. Also Hanna hatte nicht nur diese gute Beziehung zu ihrem Mann, sondern sie hatte auch die gute Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung zu Gott war geprägt von Vertrauen und Hingabe. Und das Vertrauen Hannas können Sie an ihrem Gebet ablesen. Schauen Sie sich das nochmal in Ruhe an. Ich bin überzeugt, so vertraut wie das klingt, dass Hanna nicht nur in Shiloh zu diesem Gott gebetet hat, nicht nur an diesen drei Festtagen, sondern auch zu Hause in Ramah. Das sehen Sie an dieser Vertrautheit. Ja, und auch damals war es nicht selbstverständlich, dass jemand so intensiv betete. Und deswegen fiel Hanna ja nach einiger Zeit auch dem Priester Eli auf. Das sehen Sie in den Versen 12 bis 16. Der denkt, sie ist betrunken, weil sie so innig betet. Es ist natürlich auch nicht gerade ein gutes Zeichen für Eli, ja, dass er gleich auf so etwas schließt. Eli war sowieso eine tragische Figur. Er war nachlässig im Umgang mit Gottes Wahrheit. Er hat seine Söhne nicht im Griff gehabt. Er hat zugelassen, dass sie ganz viel Unrecht am Hause Gottes taten. Eine tragische Figur, dieser Eli. Und trotzdem hat Gott von Zeit zu Zeit auch durch diesen Mann noch geredet. Und so bekommt Hanna aus Elis Mund Gottes Antwort auf ihr Gebet in Vers 17. Eli antwortete und sprach, geh hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Eine Verheißung Gottes. Und wie reagiert Hanna? Vers 18, wieder mit Vertrauen. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Jetzt hat sie gegessen und sie hat neuen Mut bekommen. Sie hat Gott vertraut. Also das ist das zweite große Kennzeichen von Hanna. Sie hat nicht nur diese gute Beziehung zum Ehemann, sondern noch wichtiger, sie hat eine gute Beziehung zu Gott. Sie vertraut ihm. Und das sehen wir auch noch in einer anderen Einzelheit. Sehen Sie mal in Vers 11, da sagt Hanna, welche Ziele sie mit ihrem so heiß ersehnten Kind hat. Da sagt sie, es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Was heißt das? Das war ein klassisches Gelübde, das besagte, dieses Kind soll völlig Gott geweiht sein. Es soll völlig ihm gehören. Alle familiären Pläne sollen hinter den göttlichen Plänen zurückstehen, die Gott mit diesem Kind haben wird. Natürlich konnte Hannah nicht wissen, ob das Kind da mitmachen würde, ob es überhaupt gläubig werden würde. Aber was Hannah anging, wollte sie ihren Teil dazu beitragen. Als Eltern haben wir auch alle bestimmte Hoffnungen und Ziele für unsere Kinder. Sie sollen möglichst erfolgreich sein, sie sollen in der Schule gut durchkommen, sie sollen gesund bleiben, sportlich werden, Freunde haben, das Geschäft vielleicht bei dem einen weiterführen, den Familiennamen weitertragen, sich um uns Alte kümmern, wenn wir mal schwach und bettlägerig werden und so weiter. Wir haben alle möglichen Pläne und Ziele. Auch Hannah hat sich das bestimmt gewünscht. Aber ein Ziel überragte alle. Ihr Kind sollte vor allem ein Leben mit Gott führen. Ihr Kind sollte Gottes Plänen ganz zur Verfügung stehen. Wilhelm Busch, der Essener Prediger, hat immer wieder davon berichtet, wie er von den Nazis gefangen genommen wurde, weil er sich auch zur Zeit des Kirchenkampfes unter der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft für den Glauben an Jesus Christus eingesetzt hat. Er und auch sein Bruder Johannes Busch. Und dann war er einmal wieder von der geheimen Staatspolizei der Nazis eingebuchtet. Und dann bekam er einen Brief von seiner Mutter. Und als ich ihn las, verstand ich, warum ihn mir die Gestapo gegeben hatte. Denn jede Miene des Beamten sagt, jetzt habt ihr Hochverräter euch entlarvt. Denn meine Mutter schrieb etwa so. Lieber Sohn, ich bin stolz auf dich, dass du im Gefängnis bist, um deines Dienstes für Jesus willen. Bitte gib nicht nach. Ich beschwöre dich, dass du keinen Finger breit von dem Zeugnis der Wahrheit abweichst. Lieber wollte ich meine Söhne tot sehen, als im Bunde mit diesem Geist der Gottlosigkeit. Und als später dann beide Söhne eingebuchtet waren wegen des Evangeliums von Jesus Christus, hat sie gesagt, ich bin stolz darauf. Dieser Brief erschütterte mich, schreibt der Sohn. Warum? Weil meine Mutter eine so freundliche, strahlend gütige Frau war. Aber wenn es um die Wahrheit ging, wurde sie unerbittlich. Es war ein gewaltiger, ein herrlicher, ein starker Brief. Und das machte deutlich, dieser Frau war es das Wichtigste, dass ihre Kinder im Willen Gottes leben. Welche Ziele haben wir für unsere Kinder? Wissen Sie, das sagt eine Menge darüber aus, was wir selbst für wichtig und erstrebenswert halten. Was wir für unsere Kinder erbitten und erbeten, sagt viel aus über unsere Beziehung zu Gott. Wie ernst wir das nehmen, wie ernst wir ihn nehmen. Und Hannah war eine starke Mutter, weil sie trotz allem normalen mütterlichen Ehrgeiz, den sie bestimmt auch hatte, vor allem eines für ihr Kind erstrebte, dass dieses Kind in einer engen, persönlichen Beziehung mit dem lebendigen Gott stehen und ihm dienen sollte. Was wünschen, was ersehnen wir für unsere Kinder? Ja, Hannah wollte nicht nur so ein bisschen religiöse Erziehung, wie man auch so ein bisschen musikalische Erziehung macht vielleicht, sondern sie wollte, dass Gott im Leben ihres Kindes zur alles bestimmenden Mitte wird. Nicht nur ein bisschen christliche Erziehung, sondern Christus. Christus sollten diese Kinder finden. So war Hannah. Und sie konnte es nur aus Überzeugung so tun, weil sie selbst in der richtigen Beziehung zu Gott lebte. Und dann hat Gott ihre Bitte wunderbar erhört. Vers 19. Am anderen Morgen machte sie sich früh auf und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkana erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr gedachte an sie. Und Hannah war schwanger. Also jetzt hat Gott es geschenkt, dass diese beiden Ehepartner ein Kind zeugen durften und dass Hannah schwanger wurde. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel, denn so sprach sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Der Name Samuel bedeutet eigentlich wörtlich Name Gottes. Aber im Hebräischen ausgesprochen klingt dann noch diese andere Bedeutung mit von Gott erhört. Und das war sie. Und damit ändert sich der Alltag von Hannah nun schlagartig und auch für Elkana. Bei der nächsten Reise bleibt Hannah zu Hause. Das sehen wir hier in Vers 21. Und als der Mann Elkanah hinaufzog mit seinem ganzen Haus, um das jährliche Opfer dem Herrn zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen, zog Hannah nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann: Wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und dort für immer bleibe. Ihr Mann Elkanah sprach zu ihr: Du tu, wie es dir gefällt, bleib, bis du ihn entwöhnt hast. Der Herr aber bestätige, was er geredet hat. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und so kommen wir zur dritten Beziehung, die für eine Mutter wichtig ist. Erstens die Beziehung zum Mann, zweitens, noch wichtiger, die Beziehung zu Gott und drittens schließlich die Beziehung zum Haus. Die Beziehung zum Haus, zu ihrem Haus. Das ist das Dritte. Jetzt, wo ihr kleiner Sohn zu Hause aufwuchs, sah Hannah darin ihre Hauptaufgabe. Ja, die Reise nach Shiloh, vermutlich dreimal im Jahr, war für die nächste Zeit gestrichen. Jetzt brauchte der Kleine ihre Nähe, ihre Fürsorge. Das heißt nicht, dass Hannah ihren Mann jetzt vernachlässigt hätte. Also die Mütter sollen nicht, wenn die Kinder kommen, sich nur noch um die Kinder drehen. Denn das wichtig ist ja die gute Beziehung zum Ehemann. Die muss ja dann erst recht gut sein, wenn die Kinder da sind. Also es ist völlig verkehrt, wenn die Mütter über den Kindern dann die Ehemänner vernachlässigen. Der Ehemann bleibt doch in gewisser Hinsicht die Nummer eins im Leben der Frau. Weil der ja auch bleibt, während die Kinder dann irgendwann das Haus auch wieder verlassen. Also, sie hat nicht ihren Mann vernachlässigt, aber ihr Aufgabenbereich war nun erst recht das Haus. Und dabei hat sie, denke ich, für die äußeren Arbeiten sicher einige Bedienste gehabt. Aber sie hat ihren Sohn selbst gestillt und selbst versorgt. Und noch wichtiger als der äußere Ablauf ist ja eine Atmosphäre, die eine Mutter zu Hause schafft. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Das Haus. Ja, das Haus in der Bibel ist ja nicht einfach ein Gebäude aus Stein. Das Haus ist ein Ort der Geborgenheit. Also nochmal für die, die es akustisch nicht verstanden haben, die richtige Beziehung zum Haus. Darum geht es. Ich weiß noch, als ich zur Schule kam, als kleiner Knirps, das gab einem eine große Sicherheit, wenn man wusste, die Mutter ist zu Hause. Selbst wenn du weg bist. Und wenn du nach Hause kommst später und traurig bist oder dich über irgendwas ärgerst oder was total Schönes erzählen willst, dann kannst du das gleich loswerden. Du kommst nicht in ein leeres Haus. Du läufst nicht mit einem Schlüssel um den Hals durch die Gegend und musst dann bis abends warten und irgendwie mit dir selber klarkommen. Sondern du wirst empfangen. Und es ist jemand da, der dich in den Arm nimmt und der dir aufmacht und der dich begrüßt und der Zeit für dich hat. Das ist nicht mit Geld zu bezahlen. Und das meint die Bibel mit einem Haus. Ein warmes Nest, eine Zuflucht, eine Sturmburg. So ist das gedacht. Dietrich Bonhoeffer hat das wunderbar beschrieben in der Traupredigt für seinen Freund Eberhard Bethge, die er ja bekanntlich aus dem Gefängnis der Nazis herausgeschrieben hat, als er eingekerkert war. Und da hat er seinem Freund in der Traupredigt aus der Zelle unter anderem Folgendes gesagt: Es sind ungesunde Zeiten und Verhältnisse, in denen die Frau ihren Ehrgeiz darin sucht, zu sein wie der Mann, und der Mann in der Frau nur das Spielzeug seiner Herrschsucht und Freiheit erblickt. Und dann kommt dieser Satz: Der Ort, an den die Frau von Gott gestellt ist, ist das Haus des Mannes. Und was ein Haus bedeuten kann, ist heute bei den meisten in Vergessenheit geraten, schreibt Bonhoeffer 1943, im Mai 1943. Uns anderen aber ist es gerade in unserer Zeit, also in unserer Zeit in dieser Diktatur, besonders klar geworden. Das Haus ist mitten in der Welt ein Reich für sich, eine Burg im Sturm der Zeit, eine Zuflucht, ja ein Heiligtum. Es steht nicht auf dem schwankenden Boden der wechselnden Ereignisse des äußeren und öffentlichen Lebens, sondern es hat seine Ruhe in Gott. Das heißt, es hat von Gott seinen eigenen Sinn und Wert, sein eigenes Wesen und Recht, seine eigene Bestimmung und Würde. Es ist eine Gründung Gottes in der Welt. Es ist der Ort, an dem, was auch immer in der Welt vorgehen mag, Friede, Stille, Freude, Liebe, Reinheit, Zucht, Ehrfurcht, Gehorsam, Überlieferung und in allem Glück wohnen sollen. Es ist die Berufung und das Glück der Frau, diese Welt in der Welt dem Manne aufzubauen und in ihr zu wirken. Wohl ihr, wenn sie erkennt, wie groß und reich diese ihre Bestimmung und Aufgabe ist. Schreibt Bonhoeffer angesichts des Wütens der Nazis, angesichts des Kampfes der Nazis um die Herzen der Kinder und die Zerschlagung der Familien im Mai 1943. Und das ist schon tragisch, wenn inzwischen auch in manchen evangelikalen Kreisen, wie das jetzt, heute Morgen habe ich noch eine Mail bekommen, wo berichtet wird von einer Veranstaltung im Rahmen einer FEG-Institution mit Professor Johannes Reimer, und wo Johannes Reimer eben behauptet, dass die Frau für Haushaltsführung und Kindererziehung verantwortlich sei. Das könne man nicht aus der Bibel ableiten, dass die Frau sich dem Mann in der biblischen Weise unterordnen solle, könne man nicht aus der Bibel ableiten, sondern das stamme nur aus einer patriarchalischen Tradition. So wird es inzwischen auch in evangelikalen Kreisen von einigen gelehrt. Da kann man wirklich nur sagen, Bonhoeffer hatte an dem Punkt die Bibel wesentlich besser verstanden. Das Haus, die richtige Beziehung zum Haus. Und nun wollen wir an diesem Text nicht zu viel hinein interpretieren. Bei Hannah ist die Sache ja erstmal angedeutet. Ja, das ist ein Grundmuster, haben wir gesagt, das Gott uns hier gibt. Die Sachen, ein Grundmuster. Aus einer anderen Quelle wissen wir, dass die Entwöhnungszeit für das Kind damals in der Regel 3 Jahre dauerte. Und danach hat Hannah den Sohn dann, wie versprochen, gewissermaßen an das Internat von Eli gebracht für die Priester. Und da ist er dann aufgezogen worden. Die Bibel lehrt natürlich nicht, dass man sein Kind mit 3 Jahren in ein kirchliches Internat stecken soll oder in irgendein anderes Internat. Mann, gut, dass die Bibel das nicht lehrt. Die Bibel lehrt auch nicht, dass eine Mutter ihr Kind unbedingt 3 Jahre lang stillen soll. Erst recht nicht lehrt die Bibel, dass junge Mütter nicht zum Gottesdienst kommen sollen. Also das wäre ja grauenvoll, wenn sie das lehrte. Deswegen haben wir hier unsere Krabbelstube eingerichtet, in der man den Gottesdienst verfolgen kann und die Kinder trotzdem gut aufbewahrt sind und auch ein bisschen rumquäken können. Meine Erfahrung ist, je eher wir die Kinder mitnehmen, umso besser, umso normaler und selbstverständlicher wachsen sie in die Gemeinde hinein. Je früher wir sie in die Tasche packen und mit uns tragen, umso besser ist es für die ganze Familie, umso besser ist es für die Kinder, umso besser ist es für die Gemeinde. Also da kann ich immer nur ganz viel Mut machen. Und wir haben damit echt die besten Erfahrungen gemacht. Wir haben die Kinder immer und zu vielen Orten mitgeschleppt. Sie haben auf diesem Weg auch viele, viele Autokilometer schon in ganz, ganz jungen Monaten mitgemacht. Und nach dem Motto, was uns nicht umwirft, macht uns nur fest. Ja, also mitnehmen die Kinder, ganz wichtig. Aber die Bibel lehrt, also, und das wird dann im Neuen Testament auch ausführlich entfaltet, dass die Hauptaufgabe einer Familienmutter darin besteht, dass sie ihr Haus gut versorgt, dass sie den Innendienst organisiert, dass sie als Anlaufstelle für ihre Leute da ist, präsent ist. Und diesen Grundzug, den finden wir hier bei Hannah angedeutet. Und im Neuen Testament hat Gott das dann durch Paulus weiter erläutert. Titus 2, 4 bis 5. Was sagt Paulus da? Ist hochinteressant. Was sollen die erfahrenen Christinnen den jungen Frauen in der Gemeinde beibringen? Bruder Donner hat es vorhin vorgelesen. Sie sollen die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch. Und dann steht hier häuslich. Also häuslich, das heißt wörtlich mit häuslichen Arbeiten befasst, zu Hause arbeiten. Die Engländer haben das übersetzt, keepers at home, keepers at home. Gütig. Und so weiter. Und das griechische Wort, was hier für häuslich steht, heißt oikurgos. Das ist eine Zusammensetzung aus Haus und Arbeit. So steht es in Titus 2. Eine Zusammensetzung aus Haus und Arbeit. Damit ist nicht gemeint, dass Frauen keine Ausbildung machen sollen, dass Frauen nicht studieren sollen. Damit ist nicht gemeint, dass Frauen die Arbeitssklaven ihrer Männer oder gar ihrer Kinder werden sollen, um sie Tag und Nacht zu bedienen. Das ist ganz klar, dass das nicht gemeint ist. Ich will es nur noch mal sagen, damit es keine Missverständnisse gibt. Aber damit ist der verantwortungsvolle Aufgabenbereich beschrieben, den die Mutter nach Gottes Schöpfungsordnung ausfüllen soll. Die Familienmutter soll das Haus nach innen gestalten. Der Mann soll sie dabei unterstützen, aber es ist ihre Hauptaufgabe. Die tägliche Fürsorge, das Beständige, ja, die Lehrerin in den vielen Fragen, die Tag für Tag aufkommen, das ist erstmal die Mutter. Weil sie präsent ist, die den Kindern zeigt, wie Gottes Nähe und wie Gottes Gebote bis in den letzten Winkel unseres Alltags hineinreichen. Das ist die Mutter zunächst. Und das kann sie nur sein, wenn sie wirklich da ist. Wenn sie dran ist an den Kindern. Das kann auch nicht irgendeine fremde Person auch nur annähernd in gleicher Weise machen, weil keine fremde Person sich darauf festgelegt hat, ihr ganzes Leben mit diesem Menschen zu teilen, mit diesem Kind. Und der Mann soll sie unterstützen, aber es ist die Mutter zunächst. Und der Vater soll sich natürlich nicht rausziehen aus der Verantwortung. Er hat auch eine wichtige Aufgabe für das Haus. Das beschreibt Paulus an anderen Stellen. Der Mann muss die geistliche und geistige Führung in seinem Haus wahrnehmen. Er muss sein Haus nach außen beschützen und vertreten. Er darf sich nicht wegducken. Er muss auch mal wirklich die Linien sehr, sehr klar ziehen. Aber die Mutter hat das Tägliche. Und wenn sie diese Aufgabe wirklich ausfüllen will, dann braucht sie dafür ein Herz voller Liebe. Sie braucht dafür einen klaren Verstand. Sie braucht dafür enorm viel Energie. Das werden alle Mütter bestätigen. Enorm viel Energie. Sie wird manchmal wirklich am Ende ihrer Kräfte sein. Und sie braucht in unserer Gesellschaft zunehmend zusätzlich ein unerhört starkes Selbstbewusstsein. Um zu sagen, ja, ich mach das. Und wenn mir eine frühere Familienministerin vielleicht unterstellt, wenn ich zu Hause bleibe, sitze ich nur auf dem Sofa und esse Chips und gucke Fernsehen. Das ist ja wirklich so geschehen. Ich mache das besser. Ich mache das richtig. Und ich lasse mir das nicht einreden und ich lasse mir das nicht mies machen. Die richtige Beziehung zum Haus. Und Paulus schreibt das zweimal. Er schreibt das nicht nur in Titus 2, sondern er schreibt das auch in 1. Timotheus 5, Vers 14. Und da steht noch ein Wort, ich denke, das wird den Frauen besonders gefallen. Da hat Paulus nämlich auch nochmal gezeigt, dass Mutterschaft im Haus eine Führungsaufgabe ist. Da sagt er, so will ich nun, im Namen Gottes, dass die jüngeren Witwen wieder heiraten, dass sie Kinder zur Welt bringen und den Haushalt führen. Den Haushalt führen. Und da steht im Griechischen das Wort oikodespoteo. Oiko ist wieder oikos für Haus. Ja, und despoteo, das Wort kennen Sie ja. Also sie soll der Despot des Haushalts sein. Im besten Sinne natürlich. Im allerbesten Sinne. Das ist die Mutter, der oikodespoteo, der Despot des Haushalts. Lehrerin ist sie, Ärztin, Trösterin, Organisatorin, Managerin, Erziehungswissenschaftlerin, Seelsorgerin und so weiter. Und so wird sie ein Vorbild für viele andere, die an ihrem Haus ablesen können, welcher Segen auf Gottes guter Ordnung liegt. Niemand prägt die Zukunft stärker als die Mütter, niemand. Sie legen das Fundament, sie stellen die ersten Weichen für die späteren Staatsmänner und für die späteren Mütter und für die späteren Lehrer und Wirtschaftskapitäne und Pastoren. Sie stellen die Weichen. Für alle, die später an welcher Stelle auch immer Verantwortung tragen. Und Churchill hat mal gefordert, als man wegen einer Biografie eine Liste aufstellte mit den Namen seiner Lehrer, hat Churchill, als er die Liste las, gesagt, da fehlt meine Mutter. Setzen Sie unbedingt meine Mutter noch auf diese Liste. Sie haben vergessen, den größten meiner Lehrer zu erwähnen und das ist meine Mutter. So Churchill gesagt haben. Natürlich, es gibt Situationen, wo die Mütter wenigstens teilweise berufstätig sein müssen, wenn das Geld nicht reicht, wenn der Vater nicht mehr da ist. Manchmal kann man sich auch fragen, gut, wenn die Mutter nicht mitarbeitet, müssen wir vielleicht auf das eine oder andere verzichten, aber ist das, was wir dafür gewinnen, nicht lohnend? Dann lieber mal weniger in Urlaub zu fahren oder ein Auto weniger zu haben oder so, wenn sie dafür zu Hause sein kann. Das muss man prüfen. Und natürlich ist die Situation auch nochmal anders, wenn die Kinder dann aus dem Haus gehen. Aber Hannah und Titus 2 und 1. Timotheus 5 geben die Grundrichtung vor. Und das wollen wir heute festhalten. Die Mutter braucht unbedingt die richtige Beziehung zu ihrem Haus. Das ist nicht eine Ausgeburt einer patriarchalischen Kultur, sondern das ist Gottes Wille und Schöpfungsordnung. Und das führt, und das wollen wir am Schluss sehen, bei Hannah gerade nicht dazu, dass sie den Samuel zu Hause einsperrt und lebenslang wie ein Muttersöhnchen an sich bindet. Macht sie ja gerade nicht. Sondern die richtige Beziehung zu ihrem Haus zeigt sich bei Hannah eben auch darin, dass sie ihr Zuhause nicht zum Gefängnis macht, in das sie die Kinder einsperrt. Das Haus ist eine Sturmburg, aber kein Gefängnis. Es ist ein wetterfester Heimathafen, von dem man aufbrechen kann und weiß, ich kann immer wieder zurückkommen. Der Rückweg ist immer offen. Wie weit ich auch meine Fühler ausstrecke, ich habe diesen festen Ort, zu dem ich jederzeit kommen kann. Das Zuhause ist Gottes Aufgabe und Gottes Geschenk. Das Zuhause soll nicht vergöttert werden. Es ist nicht wichtiger als Gott selbst. Aber es ist wichtig. Und so hält Hannah dann auch ihr Versprechen, das sie Gott gegeben hat. Als die Zeit gekommen ist, bringt sie Klein Samuel zu Eli in den Tempel. Das sind die letzten drei Verse, 26 folgende. Ach, mein Herr, sprach sie, so wahr deine Seele lebt. Ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu den Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebeten und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum übergebe ich ihn auch dem Herrn. Ich lese jetzt nach der Schlachterübersetzung. Übergebe ich ihn auch dem Herrn. Alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und er betete dort den Herrn an. Und schauen Sie mal, als Hannah den Samuel, kleinen Samuel abgibt, da hört sie nicht auf, Mutter zu sein. Sie gibt ihren Sohn an Gott ab und doch bleibt sie seine Mutter. Und sie steht weiter mit ihrer Fürsorge hinter ihm. Und wissen Sie, das sehen Sie an einem ganz liebevollen Detail. Das ist nicht mehr auf Ihrem Zettel zu finden, aber in Kapitel 2, Vers 18 und 19 steht das. Samuel aber diente vor dem Herrn und der Knabe war mit einem leinernen Ephod umgürtet. Dazu machte ihm, also so eine Art liturgisches Gewand, dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Obergewand und brachte es ihm Jahr für Jahr mit. Das hat sie also für ihn genäht. Brachte es ihm Jahr für Jahr mit, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Das ist, denke ich, auch typisch. Ich bin sicher, meine Mutter hätte das genauso gemacht. Die hat mir auch jedes Jahr etwas Selbstgenähtes mitgebracht. Sie hat mal gesagt, du kannst alt werden, wie du willst, aber du bleibst trotzdem mein Sohn. Der bleibst du immer. Und das ist auch gut so. Das ist auch für Erwachsene, kann das ein starker Rückhalt sein, wenn sie wissen, dass die Eltern hinter ihnen stehen, mit ihrem Gebet, mit ihrer Loyalität, mit ihrem Rat und ihrer Hilfe. Heute Morgen haben wir gesehen, das war für Hannah wichtig. Das hat sie als Mutter stark gemacht. Die gute Beziehung zu ihrem Mann. Noch wichtiger, die gute Beziehung zu Gott. Und aus dem allen folgte dann auch die gute Beziehung zu ihrem Haus. Und das ist für uns alle eine Herausforderung. Immer wenn wir Gottes Plan erkennen, Gottes perfekte Schöpfungsordnung für einen bestimmten Lebensbereich, dann fühlen wir uns manchmal zunächst überfordert, ja? Weil wir wissen, wir machen so viel verkehrt. Wir haben von uns aus oft gar nicht die Kraft, genau so zu leben, wie Gott es will. Das gilt sogar für Mütter und für Väter ebenso. Aber wissen Sie, wenn Gott uns einen Weg, einen Auftrag vorlegt, dann fragt Gott nie zuerst, kannst du das? Das fragt Gott nicht. Sondern er fragt, willst du das? Bist du dazu bereit? Bist du dazu bereit, Ja zu sagen zu meinem Plan, zu meinem Konzept, zu meiner Schöpfungsordnung? Vielleicht hat sich mancher während der Predigt innerlich gesagt, wenn du meine Situation kennen würdest, dann wüsstest du, dass das bei mir gar nicht geht, was du da erzählst. Und das stimmt, ich kenne bei etlichen von Ihnen die persönliche Situation nicht, aber Gott kennt Ihre Situation. Gott weiß, wie es um Ihre Ehe steht, Gott weiß, wie es um das Verhältnis zu Ihren Kindern steht, Gott weiß, wie es bei Ihnen mit den Finanzen aussieht. Und Gott fordert von Ihnen nicht, Unmögliches möglich zu machen mit einem Fingerschnippen. Aber die Frage ist viel grundsätzlicher. Sind Sie bereit, Gott in Ihr Leben eingreifen zu lassen? Sind Sie bereit zu sagen, Herr, mache du aus meinem Leben etwas, das immer näher dem kommt, was du willst? Sind Sie bereit, Ihr Leben auch in dieser Hinsicht Gott wirklich nochmal richtig hinzulegen? Dann wird er Ihr Leben Schritt für Schritt immer mehr in die Richtung verändern, die seinem Plan entspricht. Sagen Sie ihm das doch. Breiten Sie doch im Gebet wirklich Ihre Lage vor ihm aus. Sagen Sie doch, Herr, ich weiß nicht, wie das alles im Einzelnen gehen kann. Aber ich bitte dich, mach mich immer mehr zu der Mutter und mache mich immer mehr zu dem Vater, wie du das in deinem Wort beschrieben hast. Ich möchte dir treu zur Verfügung stehen. Und selbst da, wo fast alles gelaufen ist, wo die Kinder vielleicht schon aus dem Haus sind und wo sie vielleicht im Nachhinein denken, ich habe viel falsch gemacht. Ich habe viel versäumt. Da bringen Sie diese Schuld zu Jesus. Er will Ihnen ja vergeben. Er will Ihnen darüber auch Frieden schenken. Sie können immer nur gemäß Ihrer Einsicht und Erkenntnis handeln. Und wenn das gewesen ist, dann legen Sie es dem Herrn hin und sagen, Herr, es tut mir leid. Aber Jesus kann Ihnen auch jetzt noch mal einen ganz neuen Zugang zu Ihren Kindern schenken. Selbst wenn die vielleicht schon längst erwachsen sind und eigene Kinder haben. Er kann Ihnen immer noch einen ganz neuen Zugang zu Ihren Kindern schenken. Und wenn Sie alleinstehend sind, ermutigen Sie andere. Ermutigen Sie andere, die Kinder haben. Und schauen Sie, wo Sie selbst für Kinder, um die sich vielleicht keiner kümmert, eine Hilfe, ein Rückhalt, eine Art Pate sein können. Fragen Sie nach Gottes Willen für Ihre Situation. Und sagen Sie denen, die alles noch vor sich haben, Leute, ihr habt die große Chance, eure Ehe und eure Familie von Anfang an nach Gottes Plan zu gestalten. Und Jesus will euch da führen, er will euch das schenken. Ihr habt, wenn ihr das alles noch vor euch habt, die große Chance, von Anfang an nach dem Willen Gottes zu fragen. Aber ihr müsst euch entscheiden. Ihr müsst euch entscheiden zwischen den Vorstellungen und Wertmaßstäben und Konzepten, die euch unsere postmoderne Gesellschaft vorstellt. Ihr müsst euch entscheiden zwischen der Richtung, in die euch das Schwergewicht der aktuellen Politik treiben will, und das, was in den Medien und auch in den Spielfilmen als normal dargestellt wird, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite zwischen dem Weg, den Gottes Wort euch anbietet. Ihr könnt dreimal raten, auf welchem Weg ihr glücklicher werdet, auf welchem Weg ihr ein erfüllteres Leben habt. Nutzt doch diese Chance und sucht euch einen Ehemann bzw. eine Ehefrau, die dabei mitziehen. Man kann diesen Weg so am besten zusammengehen. Lasst euch ermutigen und gründet ein solches Haus, wie es Gott euch schenken will. Und dann werdet ihr eine Ermutigung und ein Vorbild für viele andere werden. Es ist spannend und schön, nach Gottes Plan zu leben. Es ist manchmal auch ganz schön schwer. Aber es ist nie vergeblich. Denn Gott hat versprochen, und damit schließe ich, was in Sprüche 3 steht. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. Dann wird er dich richtig führen. Amen.